Wer ist hier gekränkt? Diese Frage steht groß über einer Diskussion zum Thema Meinungsfreiheit. Morgen wird es diese Diskussion geben bei der ersten Ausgabe eines neuen Philosophie-Festivals in Berlin. PhiloLive nennt sich dieses Festival. Da soll über viele schwierige Fragen der Gegenwart geredet werden. Und über Meinungsfreiheit spricht da morgen die Publizistin Thea Dorn. Sie kennen sie bestimmt als Gastgeberin des Literarischen Quartetts im ZDF oder auch durch ihre Bücher oder durch ihre meinungsstarken Artikel. Sie wird diskutieren beim Philosophiefestival mit dem Sozialwissenschaftler Oliver Nachtwey. Und jetzt ist sie hier bei Radio 3. Wie schön, dass Sie da sind. Willkommen, Frau Dorn.
Hallo. Schönen guten Tag.
Sie haben ja auch Philosophie studiert, eine philosophische Magisterarbeit geschrieben. Da finden Sie es wahrscheinlich gut, dass jetzt die Philosophie so eine Festivalbühne bekommt in Berlin, oder?
Unbedingt. Also vor allem die deutsche Philosophie hat ja durchaus das Problem, dass sie seit einigen Jahrzehnten doch ziemlich im Elfenbeinturm hockt. Das war mal anders. Also so die großen Protagonisten der Frankfurter Schule, zuletzt auch noch Habermas, der sich ja immer eingemischt hat in öffentliche Debatten. Das hat doch in der Generation danach eher etwas nachgelassen. Und deshalb bin ich sehr, sehr froh, dass jemand wie Svenja Flaschpöhler diese eigentlich ja für eine Öffentlichkeit gute Tradition, dass die Philosophen eben nicht in ihren eigenen Normative Orders, Exzellenzclusters, ihre Probleme diskutieren, sondern wirklich rausgehen und versuchen, ein Publikum zu erreichen.
Svenja Flaschpöhler ist die Chefin des Philosophie-Magazins, das dieses Festival veranstaltet. Jetzt geht es bei Ihnen, bei dem Gespräch über Meinungsfreiheit, hat es eben diese Leitfrage, wer ist hier gekränkt? Wie verstehen Sie denn diese Frage? Was hat das Kränkung mit Meinungsfreiheit zu tun?
Na, ich finde den Titel in dem Sinne richtig, dass man schon den Eindruck haben kann, dass seit einer Weile permanent irgendwer beleidigt ist. Also die einen sind beleidigt, weil sie nicht mehr, ich sag's mal salopp, reden können, wie ihnen das Maul gewachsen ist, weil sie achtsam formulieren sollen, wenn man es jetzt ein bisschen zugespitzt sagt. Und dann gibt es welche, die eben ständig beleidigt sind, weil jemand einen Begriff verwendet, von dem sie finden, dass er nicht mehr verwendet werden soll. Eigentlich fing das mit den Auseinandersetzungen um sowas wie die Mohammed-Karikaturen an. Ist das ein Grund, dass sich Muslime gekränkt oder beleidigt fühlen, dass man zum Beispiel die Kunstfreiheit in diesem Fall einschränkt? Das sind ja Debatten, die uns seit mittlerweile fast 20 Jahren oder 15 Jahren begleiten. Und deshalb finde ich die Fragestellung, wer ist hier gekränkt, durchaus auf den Punkt der Zeit.
Sind Sie auch manchmal gekränkt oder niemals?
Den Impuls kennt natürlich, glaube ich, jeder. Also ich glaube, keinem Menschen, der sagt, er fühlt sich niemals gekränkt. Die Frage ist ja, wie geht man dann als hoffentlich einigermaßen zivilisierter und nicht zu sagen kultivierter Mensch mit diesem primären Impuls um? Sich gekränkt zu fühlen, ist ja ein extrem subjektiver Vorgang. Und ich würde immer empfehlen, zu versuchen, möglichst schnell die Außenperspektive einzunehmen und sich zu fragen, ist das tatsächlich ein sinnvoller Anlass, gekränkt zu sein? Ich weiß, das ist im Augenblick nicht sehr populär. Der Trend zu sagen, es reicht, dass sich jemand verletzt oder gekränkt fühlt, das ist das letzte Argument. Das ist im Augenblick sehr en vogue. Ich glaube aber, dass das einer der Gründe ist, warum wir in diesem vergifteten, gereizten, dauergekränkten Klima leben. Ich halte es für einen riesigen Unterschied. Also zum Beispiel nehmen wir mal ein konkretes Beispiel, was ja immer viel diskutiert wird, die vermaledeite Frage, wenn jemand jetzt nicht unbedingt so aussieht, als ob seine Großeltern schon Hans und Grete geheißen hätten. Wo kommst du her? Ist ja so eine typische Frage, wo jemand sagt, mir reicht's, ich will diesen, pardon, Scheiß nicht mehr hören. Ich bin selbstverständlich Deutscher, Deutsche und hört endlich auf, mich zu fragen, wo ich her oder wo ich eigentlich herkomme. Ich würde sehr unterscheiden, wer wie in welchem Kontext diese Frage stellt. Weil ich würde sagen, es kann tatsächlich eine unschuldige Neugierfrage sein und es kann natürlich eine ausschließende rassistische Beleidigungsversuch sein. Und wenn man das aber nicht mehr versucht zu unterscheiden, sondern selber gleich dem Gefühl nachgibt, ich will diese verdammte Frage nie mehr hören, ich kann den Impuls verstehen, glaube trotzdem, dass er nicht klug ist.
Sie haben sich mit dem Thema auch schon mal beschäftigt in einem Artikel für die Zeit 2020 war das, da haben Sie von aggressivem Mimosentum gesprochen, da steckt ja die Kränkung natürlich auch heftig mit drin, sowohl bei den Rechten als auch bei den Linken und Sie haben vor allem von den Linken gefordert, weniger aggressiv mimosenhaft zu sein. Warum vor allem die Linken, warum nicht auch die Rechten?
Also momentan würde ich das mit großer Begeisterung in beide Richtungen sagen, weil komplementär ist ja, also das wird sicher auch ein Thema sein morgen bei der Podiumsdiskussion. Der Eindruck bei eher traditionell oder vielleicht sogar konservativ gestrickteren Leuten, die richtigen Rassisten lassen wir jetzt mal draußen, die den Eindruck haben, eben sie dürften nicht mehr alles sagen. Sie müssen vorsichtig sein mit dem, wie sie sich ausdrücken. Und auch da würde ich jetzt sagen, muss man unterscheiden zwischen einer Kritik und die gehört selbstverständlich zu einer Öffentlichkeit dazu. Es gibt kein Recht darauf, unwidersprochen, unkritisiert Dinge sagen zu können. Oder gezielten Versuchen, jemanden tatsächlich mundtot zu machen oder aus dem Diskursfeld zu nehmen, wenn es sich um prominentere Teilnehmer hält, wo man sagt, da soll versucht werden, dass jemand möglicherweise Probleme hat, noch als ein seriöser Diskursteilnehmer in Zukunft auftreten zu können. Das muss man unterscheiden. Und das Problem für mich, was besonders auf der Linken ist, die einen Wert eben wie Sensibilität oder Achtsamkeit viel höher hält als klassische Konservative, das ist natürlich doppelt lustig. Wenn die einerseits so unglaublich auf Sensibilität und Achtsamkeit Wert legen und gleichzeitig aber selber sehr, sehr robust, um nicht zu sagen eben aggressiv im Auftritt sind, da ist der Selbstwiderspruch aus meiner Sicht noch etwas größer, wenn man Sensibilität predigt, aber selber höchst aggressiv auftritt.
Sie werden ja da morgen mit Oliver Nachtweih sprechen. Der ist Professor für Sozialstrukturanalyse. Er hat zusammen mit Caroline Amlinger das Buch Gekränkte Freiheit veröffentlicht. Da haben wir den Begriff schon wieder mit der Kränkung. Untertitel des Buches Aspekte des libertären Autoritarismus. Und er hat sich da vor allem mit Ängsten, Kränkungen, Reaktionen von Querdenkern und AfD-Anhängern beschäftigt. Erwarten Sie jetzt für morgen, dass Sie mit Oliver Nachtweih eher einer Meinung sind in Fragen Meinungsfreiheit oder werden Sie aneinander geraten?
Ich will jetzt hier kein Wettbüro aufmachen. Ich weiß auch, das ist irgendwie sehr beliebt, aber ich bin gespannt auf das Gespräch. Also ich habe das Buch in relevanten Teilen gelesen, damals als es erschienen ist. Ich habe Interviews mit Oliver Nachtweih, kenne ich. Deshalb vermute ich schon, dass wir einige Dinge durchaus anders sehen. Aber ich gehe da mit offener Neugier und einer großen Portion Freude rein.
Was sehen Sie zum Beispiel anders?
Also eine Sache, die mir sehr in Erinnerung ist, ist, dass er zum Beispiel als einen Markstein in seinem Buch, wo aus seiner Sicht, und der würde ich mich erstmal anschließen, dass da Menschen massiv abgedriftet sind, eben in eine Verbitterung, in eine Kränkung und sich tatsächlich für jegliche Form des rationalen Diskurses unmöglich machen, also das, was man dann irgendwie Querdenker nennt, dass er so immer in Nebensätzen, ich glaube, das kommt 2-3 Mal im Buch vor, sagt, ja, und ein Radikalisierungsmoment war da dieses Papier aus dem Innenministerium. Das wird alles von ihm gar nicht weiter erklärt. Dieses Papier aus dem Innenministerium, was er wahrscheinlich meint, bezieht sich auf ein Strategiepapier, was das Innenministerium zu Beginn der Corona-Pandemie, also wir reden über den März 2020, in Auftrag gegeben hat. Was mich auch persönlich extrem geschockt hat, weil ich der Überzeugung bin, dass das in einer freiheitlichen Gesellschaft nichts verloren hat, sowas. Das ist ein Papier, wo sehr gezielt drinsteht, dass man mit der Kommunikation von Worst-Case-Szenarios dezidiert arbeiten muss, um Angst zu erzeugen. Das Wort Urangst ist in diesem Papier auch freundlicherweise noch unterstrichen. Da stehen so Sachen drin, dass man auch Kindern ganz besonders Angst machen muss, dass sie dann eventuell, wenn sie draußen spielen und sich anstecken bei anderen, dass sie ihre Eltern oder Großeltern dann anstecken. Und das sei ja das Schlimmste, was einem Kind passieren kann. Dieses Papier fand ich hochproblematisch. Dementsprechend finde ich es jetzt wiederum problematisch, dass Herr Nachtweih dieses Papier so im Nebensatz als, naja, das sind halt welche, die nur Futter brauchten, um sich zu radikalisieren, und nicht die Problematik sieht. Oder ich denke mal, darüber werden wir morgen auch sprechen. Meiner Meinung nach wird das in der Öffentlichkeit zu wenig wahrgenommen. Die Protokolle aus dem RKI aus jenen einschlägigen Jahren der Pandemie, die ja jetzt in entschwärzter Form zugänglich sind. Und da sind aus meiner Sicht einige Unglaublichkeiten drin. Also dass zum Beispiel ein RKI sagt, sie hielten diese, ich weiß nicht mehr, was die Zahl war, 35 pro 100.000 Infizierte oder 50, halten sie aus wissenschaftlicher Sicht für zu eindimensional, nicht schlagkräftig. Dann aber sagten, wenn wir das so sagen, werden wir künftig gar nicht mehr gefragt. Deshalb segnen wir das ab. Und uns wurde das als Wissenschaft dann reingedrückt. Und jeder, der das kritisiert hat, bekam gesagt, du bist ein Wissenschaftsleugner. Wenn die Wissenschaft selber sagt, das ist eigentlich nicht wissenschaftlich, aber wir machen das aus politischen Gründen. Ich finde, da ist so viel Sprengstoff drin. Dementsprechend, Sie sehen, wir haben was zu diskutieren morgen.
Ich wollte Sie auch auf diese Corona-Zeit ansprechen, weil viele meinen ja, dass ein Knick in unserem Umgang mit Meinungsfreiheit oder bei unserem Problem mit der Meinungsfreiheit genau in dieser Corona-Zeit liegt und bei den sehr scharfen Debatten, die damals geführt wurden. Sehen Sie das auch so? Ist da was eingebrochen, was Meinungsfreiheit angeht bei uns?
Ich weiß nicht, ob Meinungsfreiheit eingebrochen ist, aber es ist was passiert, was ich in meiner demnächst 54-jährigen Lebenszeit so auch noch nicht erlebt habe. Es gab tatsächlich eine Form von vergiftetem Klima in der Zeit, würde ich sagen. Und diese Form von angebrüllt werden, wenn man wagt, eine Meinung zu haben, die nicht dem damaligen Mainstream entsprach, Was ich ganz schwierig fand, dass nicht mehr wirklich differenziert wurde zwischen Leuten, die argumentativ was kritisieren und tatsächlich Leuten, die irgendwie glauben, Bill Gates will ihnen irgendwas implantieren, was natürlich Irrsinn ist, um das einmal klar zu sagen. Also so, dieser Begriff des Querdenkers, der ja eigentlich mal ein ziemlich nobler Begriff war, das waren nämlich die, die dafür sorgen, dass es tatsächlich eine kritische Öffentlichkeit gibt, dass nicht alle dasselbe sagen, dass dieser Begriff des Querdenkers plötzlich zum Verschwörungsverrückten gleichbedeutend wurde, halte ich auch diskursiv für ein ziemliches Problem. Das nächste Problem aus meiner Sicht, dass ich schon den Eindruck habe, es herrscht im Augenblick eher so die Stimmung, wir haben genug andere Probleme, was stimmt. Also wie sagte Hedwig Richter neulich, es sei nur noch der Narrensaum der Gesellschaft, der das aufarbeiten will.
Die Corona-Zeit aufarbeiten.
Corona-Zeit. Und ich schätze Hedwig Richter sehr, aber darüber könnte ich mich mit ihr lebhaft streiten, was das jetzt wiederum bedeutet, diejenigen, die zum Beispiel dafür sorgen zu sagen, wir müssten über das, was im RKI damals war, dringend reden. Also dass Wissenschaft in einer gewissen Weise missbraucht wurde, um eine Wissenschaftlichkeit zum letzten Legitimitätsargument zu machen, die vielleicht gar nicht so wirklich wissenschaftlich war, weil Wissenschaftler selber sagten, naja, ist eher politisch motiviert. Das muss ausdiskutiert werden. Und da kann man nicht sagen, das ist der Narrensaum oder das sind so ein paar Querdenker, die keine Ruhe geben wollen. Das finde ich schwierig.
Also Aufarbeitung wäre schon mal ein Weg, um vielleicht wieder mehr Meinungsfreiheit zu ermöglichen. Wobei, ob das dann funktioniert, da kann man jetzt sehr skeptisch sein. Werden Sie morgen auch über Ideen reden? Haben Sie das vor, wie vielleicht wieder mehr Meinungsfreiheit möglich ist, gepflegt wird?
Mal gucken, schön wäre es, wenn wir nicht nur diagnostizieren, sondern auch Zuversicht verbreiten können. Also ich vermute schon, das ist jetzt auch keine wahnsinnig originelle Deutung, aber das, was wir erleben, hat doch massiv mit Angst zu tun. Und deshalb ist es natürlich schwierig, wenn eine Politik, wie das unter anderem während Corona geschehen ist, massiv damit arbeitet, sagen wir, bespielen, wir bewirtschaften diese Ängste, anstatt zu überlegen, wie man versuchen kann, mit Ängsten möglichst rational umzugehen, was unserer Gesellschaft sicher besser täte. Deshalb glaube ich, dass wir auf dieses Thema kommen sollten müssen, ohne dass ich der morgigen Moderatorin vorausgreifen will, weil ich vermute mal, dass das der Knackpunkt ist. Also jemand, dem die Panik aus dem Auge, aus beiden Augen kommt, der will auch nichts mehr mit Meinungsfreiheit zu tun haben. Der will nur noch, dass irgendjemand dasteht und ihm sagt, pass auf, ich beschütze dich, dir wird nichts passieren. Also das ist vielleicht auch die Veränderung, dieses Lebensgefühl kenne ich nicht. Also ich bin ja so typische Generation X, Jahrgang 1970, alte Bundesrepublik, Mittelstandshaushalt, also saturierter kann man nicht groß geworden sein. Und dass es auf einmal dieses Gefühl gibt, Mensch, vielleicht bricht uns das gerade alles an verschiedenen Fronten zusammen. Das sind wir im Westen, im Osten sieht das vielleicht etwas anders aus, sind wir im Westen nicht gewohnt oder nicht nur vielleicht, im Osten sieht das sicher anders aus, die eben die Erfahrung machen mussten in meiner Generation, dass so um ihr Abitur rum oder im Studium oder noch in der Schulzeit tatsächlich alles zusammenbricht. Und das trifft natürlich auch aufeinander, was die Lage auch nicht einfacher macht, dass da eine Generation im Westen groß geworden ist, die irgendwie dachte, sie ist so im Jenseits der Geschichte angekommen, das wird alles goldene Stabilität sein. Und dann sind welche, die die realen Erfahrungen des Zusammenbruchs des Gesellschaftlichen gemacht haben. Und die verstehen sich untereinander, glaube ich, auch nicht wirklich gut. Ein bisschen zynisch gesagt, sind sehr gute Zeiten für Philosophie und ein Diskussionsfestival.
Morgen wird diskutiert über Meinungsfreiheit. Wer ist hier gekränkt unter dieser Überschrift? Die Diskussion beim Philosophiefestival Philo Live mit Oliver Nachtwey und Thea Dorn um 14.30 Uhr morgen im Silent Green in Berlin-Moabit. Frau Dorn, vielen Dank für den Besuch hier bei Radio 3.
Gern geschehen.